Hallo und herzlich willkommen hier bei Signals for Life. Ich freue mich tatsächlich total, dass wir aufgrund zwar eines Krankheitsausfalls jetzt den ganzen Sommer durchproduzieren. Normalerweise gibt es bei Podcasts immer eine schöne Sommerpause. Und für alle die, die jetzt nicht wissen, was sie hören können, die können einfach Signals for Life den Sommer durchhören. Es hat also was Gutes, dass wir jetzt hier durchproduzieren. Und heute sitzen mir zwei ExpertInnen, also eine Expertin, ein Experte, gegenüber, die beide aus Oldenburg kommen. Das haben wir gar nicht so oft, dass zwei quasi aus derselben Stadt bei mir zu Gast sind. Und ich freue mich sehr, sie begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, dass sie heute da sind. Ganz früh, um 8 Uhr morgens. Und ja, wer sind sie denn? Vielleicht stellen sie sich einfach einmal vor. Frau Wolf.
Ja, guten Morgen von meiner Seite. Mein Name ist Insa Wolf. Ich arbeite am Fraunhofer IDMT in Oldenburg und leite dort die Gruppe Mobile Neurotechnologien.
Wunderbar. Vielen lieben Dank Ihnen. Und dann haben wir hier noch Herrn Debener zu Gast. Hallo.
Ja, guten Morgen in die Runde. Mein Name ist Stefan Debener. Ich bin Professor für Neuropsychologie an der Universität Oldenburg.
Sehr gut. Dann würde ich eigentlich vorschlagen, dass wir direkt starten. Also ich mache das immer so, ich teaser gar nicht so viel an und würde einfach erstmal sagen, dass Sie genauer erklären, was machen Sie, was können wir uns unter Ihrem Forschungsbereich vorstellen, damit wir dann mal gucken, wie haben Sie überhaupt zusammengefunden? Warum forschen ausgerechnet Sie beide miteinander, Herr Debener?
Ja, gute Frage. Da muss ich auch gleich ein bisschen länger ausholen. Also ich beschäftige mich mit der Elektroenzephalographie, also mit der Messung von hirnelektrischer Aktivität. Dazu bringt man Sensoren auf den Kopf auf. Und in der Psychologie sind wir insbesondere daran interessiert, wie die Beziehung zwischen Gehirn und Verhalten, aber auch Erleben absolviert wird, ne, was da passiert im Gehirn. Und dazu brauchen wir halt natürlich Messtechnik. Messtechnik ist ja eher so ein Ingenieursbereich. Und da ist es besonders interessant für uns, mit Ingenieursdisziplinen zusammenzuarbeiten. Und deswegen ist es für mich toll, den Kontakt zu der Fraunhofer-Gruppe von der Insa Wolf zu haben. Da sind mehr so die Ingenieure. Ich gebe da so die Ideen rein. Manchmal wilde, manchmal nicht so wilde Ideen. Und ja, die setzen das dann in alltagsnahe Forschung um, was sehr spannend ist.
Frau Wolf, was ist Ihr Part sozusagen? Also wir haben es ja jetzt schon angeteasert bekommen.
Ja, aber genau.
Von Ihrer Warte aus, wie würden Sie es beschreiben? Wie war Ihr Zusammentreffen?
Genau, in Oldenburg am Fraunhofer IDMT, da ist ja der Schwerpunkt Hörsprach-Audiotechnologie. Und es gibt einmal den Strang, wie ist eigentlich, danke für die Einführung, Stefan, mit EEG, wie ist eigentlich EEG am Institut, wie hat das Einzug erhalten? Und das ist tatsächlich über die Höranstrengung erfolgt, weil man nämlich dann im EEG oder EEG als Maß mit zur Bewertung der Höranstrengung nehmen kann. Und somit hatte das Institut Berührung damit. Das war noch kurz bevor ich dort angefangen habe, anno 2014 muss das ja gewesen sein, genau. Und ich hatte angefangen im Bereich der Softwareentwicklung und ich bin ja etwas Quereinsteiger in das Feld der mobilen Neurotechnologien, tatsächlich Vermessungsingenieurin als Background. Von daher passen die Stichworte, die Stefan da gesagt hat. Und seit 2019 haben wir die Gruppe Mobile Neurotechnologien am Institut gegründet und die sich eben im Schwerpunkt damit beschäftigt, EEG aus dem Labor rauszubringen. Und das würde ich sagen, genau diese Schnittmenge, die da jetzt auch in der Kooperation von hohem Interesse ist, sozusagen aus dem Labor rauszukommen mit Untersuchungen zur Hirnaktivität, zur Funktionsweise des Gehirns, die uns da zusammenbringen.
Wie können wir uns das denn konkret vorstellen? Also bei unserer Vorbesprechung hatten Sie ja auch schon gesagt, Ihre Forschung ist jetzt nicht unbedingt jung, aber auch noch nicht super alt in Ihrem Duo-Zusammenschluss sozusagen. Sie meinten ja auch 2019. Trotzdem, also ich weiß, man kann meist nicht fragen, wie ist denn jetzt die Forschungsfrage? Die gibt es ja so gesehen jetzt nicht bei Ihnen. Aber was ist sozusagen Ihre Forschungsarbeit? Sie haben das jetzt angerissen. Wie können wir uns das ganz konkret vorstellen? Wie gehen Sie quasi vor? Wie können wir uns Ihren Forschungsalltag, danach frage ich nicht mehr, da kommen mir zu viele, ich muss Mails antworten, beantworten. Deshalb, also wie können wir uns quasi auf Ihr Thema ganz spezifisch Ihren gemeinsamen Forschungsalltag vorstellen, Herr Debener?
Ja, also das Thema für mich ist auf jeden Fall, dass wir versuchen, die ökologische Validität, also die Aussagekraft unserer Forschungsergebnisse für Alltagsprobleme, dass wir versuchen, die ökologische Validität zu erhöhen. Und da haben wir ich würde sagen, einen Paradigmenwechsel gerade. Und das klassische Vorgehen ist das Experiment. Und bei einem Experiment versucht man die Bedingungen, die Aufnahmebedingungen zu kontrollieren und zu manipulieren, sodass man eindeutige Aussagen erzielen kann. Das ist so das übliche Vorgehen in der Hirnforschung, egal ob es invasiv oder non-invasiv ist. Und jetzt haben wir mit den Entwicklungen in der EEG-Technologie jetzt aber die Möglichkeit, auch Systeme kleiner zu machen, tragbar zu machen und die dann aus dem Labor heraus zu tragen. Und das eröffnet die Möglichkeit, dann in eher unkontrollierten, alltagsnahen Situationen zuzuhören, was in dem Gehirn dann gerade so vorgeht. Das ist ein sehr spannendes Thema. Und damit hoffen wir, die ökologische Validität, die Aussagekraft unserer Ergebnisse zu erhöhen, sodass man die auch näher in die Anwendung bringen kann. Ja, und daraus ergeben sich natürlich ganz, ganz vielfältige Probleme von der Messtechnik über Paradigmen, über Probleme der Wiederholung von Ergebnissen, Reproduzierbarkeit und so weiter. Ja, und da komme ich mit all den Problemen zur Insa und die löst sie dann für mich.
Ja, übernehme ich direkt den Faden, weil tatsächlich, wenn man abseits von E-Mails, weil Sie gerade gesagt haben, sonst ist natürlich auch viel, aber tatsächlich, was jetzt da auch sehr, sehr viel Spaß bringt, ist eben, diese Herausforderung umzusetzen in der Form, kann es vielleicht am deutlichsten machen, wo wir auch gerade einen Schwerpunkt in der Entwicklung haben und im Austausch ist. Wenn man an EEG-Messungen denkt, hat man ja vielleicht diese typische EEG-Kappe vor Augen. Wie so eine Badekappe, wo dann irgendwelche Kabel raushängen, dass das eigentlich der Sensor ist, der am Menschen sitzt. Und das kann man sich gut vorstellen, dass man damit nicht in den Alltag raus möchte, aber aus verschiedenen Gründen, dass jetzt auch keine gute Idee ist, damit wirklich Langzeitmessungen zu machen. Und da haben wir beim Fraunhofer auf einer Entwicklung von Stefan Debner und Martin Bleichner, aufgesetzt den sogenannten Seagrids. Das sind so Klebeelektroden, die rund ums Ohr angebracht sind. Und die entwickeln wir gerade fort, dass man am Ende sozusagen ganz kurz gefasst EEG wie mit so einem Klebepflaster aufnehmen kann. Man kann sich das so vorstellen wie diese EKG-Elektroden, die man vielleicht kennt, die man für so ein 24-Stunden-Monitoring nimmt. Und das dann am Kopf halt möglichst an unbehaarter Haut, also Stirn, hinter dem Ohr, dass man da so ein Klebegrid hat und damit dann wirklich in den Alltag gehen kann. Und das eröffnet halt sehr viele Möglichkeiten. Beim Fraunhofer sind wir dann ja, gucken wir immer sehr auf die Anwendung, also stärker als in die Grundlagenforschung rein. Also bei uns nicht so sehr der Punkt, wir möchten verstehen, wie das Gehirn funktioniert, sondern was kann man damit eigentlich dann im Alltag auch machen. Und dann gehen wir eben in den Gesundheitsbereich, dass wir sagen, okay, Schlafmonitoring mit qualitativ hochwertigen Messdaten, Epilepsie ist ein Thema, dass wir all solche Anwendungsfelder dann damit adressieren können.
Mhm. Wenn Sie sagen, raus aus dem Labor, nur für uns hier quasi uns alle und ZuhörerInnen. Das heißt wirklich, wir verlassen die Klinik, wir können nach Hause gehen, was können wir alles machen? Können wir ganz normal Sport machen, essen? Also schlafen haben Sie schon gesagt, duschen wahrscheinlich nicht. Aber also wie anwendbar ist das? Wie kann ich mir das vorstellen? Oder kann ich einfach nur in meinem Krankenhauszimmer mich flexibler bewegen?
Also Sie können damit Sport,
also nur, das wäre ja
natürlich Sie können damit
toll.
Sport machen, aber nicht jeden Sport. Und das Problem ist auch nicht so sehr die Aufnahme der Daten, sondern die Auswertung der Daten.
Ja.
Extrembeispiel, was wir gerade gemacht haben, war EEG beim Schwimmen. Aber das klappt noch nicht so gut, dass es wirklich zuverlässig ist. Unser Standard ist eigentlich die Aufzeichnung der EEG-Daten beim Gehen. Und das machen wir sehr gerne nicht auf dem Laufband, sondern in alltagsnahen Situationen auf dem Unicampus etwa. Ja. In der Regel werden die Probanden dann immer begleitet, aber die Messtechnik beinhaltet im Prinzip einen Verstärker, ein paar Elektroden und ein Smartphone und weiter brauchen wir da nichts mehr für. Also es ist schon relativ klein und unauffällig inzwischen. Aber was Sie ansprechen, bezieht sich auf zwei ganz wichtige Dimensionen hier. Das eine nennen wir die Mobilität des Probanden während der Aufnahme. Da wäre das Extrem etwa Sport, Joggen etwa. Und das andere Extrem wäre still zu sitzen oder zu liegen, wie es bei klassischer neurowissenschaftlicher Forschung der Fall ist. Da sollen sich Probanden nicht bewegen, etwa im MRT. Ne? Selbst Kopfbewegungen im Millimeterbereich machen da schon Signaleinbußen, was ein großes Problem ist. Aber das ist so die eine Dimension, ne? Also die Bewegung der Probanden während der Aufnahme. Und da versuchen wir natürlich möglichst gut zu werden, also möglichst viel Bewegung zuzulassen in der Messtechnik. Und das andere ist die Beweglichkeit, die durch die Apparatur selber gegeben wird. Und da versuchen wir möglichst klein zu werden, möglichst tragbar zu werden, weil dann in der Regel auch zumindest ansatzweise die Signalqualität besser wird. Sie können sich vorstellen, wenn Sie jetzt verkabelt sind mit dem Kopf, vom Kopf bis zu einem Computer, mit irgendeinem Kabelbaum von 1-2 Metern Länge und die Kabel bewegen sich, dann hat das schon dramatische Einflüsse, negative Einflüsse auf die Signalqualität, weil wir ja im Mikrovolt-Bereich messen. Also EKG misst man im Millivolt-Bereich. Volt ist das, was aus ihrem Handy-Akku rauskommt. Faktor 1000 kleiner ist das, was wir bei dem EKG messen, und nochmal Faktor 1000 kleiner ist das, was wir bei dem EEG messen. Und je kleiner die Signale, desto störanfälliger werden sie natürlich.
Frau Wolf, jetzt hat Herr Demner schon angesprochen, wie in jeder Forschung gibt es noch Herausforderungen und Sachen funktionieren noch nicht so gut. Vielleicht können Sie das ja einmal vertiefen. Was ist denn aktuell vielleicht etwas, was Ihnen noch ziemlich Kopfzerbrechen bereitet und Ihrem Team?
Genau, das sind in dem Feld tatsächlich viele, wie gerade schon angesprochen. Also haben wir sozusagen so ein Bündel an Herausforderungen, bei denen wir im Grunde versuchen, in allen Bereichen Schritte vorwärts zu machen, weil wir sonst mit zum Teil, ja, muss man schon noch das als Vision bezeichnen, nicht vorankommen. Das ist einmal das schon angesprochene Elektroden-Grid, was ich gesagt hatte, dass man einfach sich mit der Sensorik beschäftigt, wie erfasst man das Signal überhaupt. Dann die Miniaturisierung, angesprochen von Stefan schon, dass es einfach kleiner, tragbar, unauffällig und auch von der Signalqualität her gut ist. Und dann müssen wir uns damit beschäftigen, und das hängt dann sehr vom Anwendungsfall ab, weil wir bestimmte Störungen im Signal, gerade in solchen Alltagsanwendungen, wenn man nicht Laborkonditionen, jemand sitzt still vorm Rechner und man kontrolliert möglicherweise auch noch eben diese Augenbewegung, weil man das auch ganz stark sieht dann im Signal. Wenn das alles nicht ist, das sind eigentlich die Punkte, wo wir jetzt auch dran sind. Was ist eigentlich, wenn Personen in verhältnismäßig unkontrollierten Bedingungen einfach tun, was sie tun? Also, ne, Essen, Reden ist das Schlimmste, weil das einfach super viel Aktivität natürlich am Kopf zur Folge hat. Und dass wir uns damit beschäftigen, inwieweit können wir das auch in der Signalauswertung dann reduzieren, diese Effekte. Inwieweit müssen wir das auch, weil da ist immer die große Herausforderung, wenn ich was mit dem Signal mache, um diese Störung herauszurechnen, beeinflusse ich auch das Zielsignal, was ich habe. Und da haben wir in diesem Fall mit der Hirnaktivität das besondere Problem, und wo ich auch dadurch, dass ich da so ein bisschen quer reingekommen bin, einfach unglaublichen Respekt vorhabe, weil wir kein Referenzsignal in dem Sinne haben. Können Sie sich so vorstellen, wenn man irgendwie im Audiobereich unterwegs ist und dann sich auch mit Störreduktion beschäftigt, kann man immer ein Szenario aufsetzen, wo man leichter sozusagen ein Testsetting auch zusammenbauen kann mit dem reinen Referenzsignal als Sollsignal und Störung draufpackt und dann guckt, ob man das reduzieren kann. Kann man natürlich bei der Hirnaktivität in der Simulation auch machen, aber man hat halt sehr viel weniger Erkenntnis, was ist wirklich dieses Referenzsignal, und wenn man es wirklich dann misst bei einem Probanden, hat halt ganz viel einen Einfluss. Also wir haben halt eine größere Studie jetzt dazu gemacht, wo wir eben besonderen Augenmerk auf diese Störung gesetzt haben und dann die Überlegung, naja, wenn jetzt ein Proband einen Text vorliest und wir wissen wollen, ne, was macht das alles für Störungen, dann können wir ja nicht mit der Situation vergleichen, die Person liest keinen Text vor, weil das kognitiv was anderes bedeuten würde. Und man sich annähert, okay, dann also liest man still sozusagen, man liest diesen Text, aber also so einfach, um das ein bisschen anzutriggern, so was sind denn da die Herausforderungen eigentlich in der Auswertung? Und der letzte Block ist dann sozusagen noch, wenn man sich wirklich mit diesem Zielsignal beschäftigt, je nach Anwendungsfall, was möchte man denn herausbekommen? Geht es um Aufmerksamkeit oder geht es um einen epileptischen Anfall? Oder sind Schlafstadien interessant? Schlaf ist noch ein sehr, sehr dankbares Setting, weil das noch halbwegs genormt ist sozusagen. Wir liegen alle im Bett, selten spricht man mal. Das ist noch ein ganz dankbares Szenario dann dazu.
Zwei Fragen. Erstmal an Sie, Herr Demner. Die meisten ZuhörerInnen finden das ganz spannend, und wir haben das wirklich schon eine ganze Weile nicht mehr gemacht, wenn man mal Sie mit in die Klinik begleitet, direkt zu den PatientInnen. Das ist ja eine Studie. Wie funktioniert das? Wie akquirieren Sie Ihre ProbandInnen? Wie ist dann der Ablauf? Und wie können wir uns das quasi vorstellen? Trägt man das einen Tag? Bekommt man das eine Woche mit? Wie ist das bei Ihnen?
Ja, ich arbeite ja nicht in der Klinik. Ich bin also kein klinischer Neuropsychologe. Insofern sehe ich relativ selten Patienten. Wir machen auch experimentelle Studien mit, aber rein in der Grundlagenforschung. Nicht im Sinn der Anwendung, dass wir versuchen, eine Therapie oder eine Diagnostik zu verbessern. Also keine direkt angewandte klinische Forschung, aber eher die Grundlagen, um dahin zu kommen. Ja, also wir sehen schon langfristig immer so ein Ziel, etwas zu verbessern, zu optimieren, eine Rehabilitation zu unterstützen und so weiter. aber selten testen wir das direkt an den Patienten. Teilweise schon. Und dann haben wir vor ein paar Jahren eine Studie gemacht, wo wir die mobile EEG-Technik zu den Patienten nach Hause gebracht haben, weil da die Idee war, dass man durch ein bestimmtes Trainingsprogramm, wir nennen das Neurofeedback, wo man also versucht, gedankengesteuert Hirnaktivität zu kontrollieren in einer bestimmten Art und Weise. Und da haben wir ein Paradigma. Da stellt man sich Bewegungen vor, können wir messen im Gehirn, ob die Vorstellung, ich sag mal, effizient ist. Und das ist so ein Paradigma, das wird seit relativ langem diskutiert, dass man das zur Wiederherstellung motorischer Defizite nach Schlaganfall verwenden kann. Und da haben wir in dieser ersten Studie 3 chronische Schlaganfallpatienten zu Hause besucht, jeden zweiten Tag über Verlauf von einem Monat. Und die haben dann etwa eine Stunde mit dem System trainiert, mit unserer Begleitung. Und der Vorteil von dieser Studie war nicht unbedingt, dass unsere Idee so toll war, die Idee hatten andere auch schon, sondern dass unsere drei Patienten so hoch motiviert waren. Denn es ist natürlich gerade für Personen mit Bewegungseinschränkungen extrem schwierig zu reisen. Ja, und deswegen die Motivation bei so einer Studie hochzuhalten, indem man dann immer noch in eine Klinik, in eine Universität, in ein Labor gebracht wird. Da braucht man in der Regel noch jemanden zu, der ihn dann hinbringt. Und das über einen Monat, jeden zweiten Tag, ist natürlich ein riesen Zeitaufwand und ein riesen Energieaufwand auch für diese Patienten. Wenn wir aber mit der Messtechnik zu den Patienten kommen, dann ist der Aufwand vergleichsweise gering und dann geht die Anstrengung in die Bearbeitung der Aufgabe. Und das hatte in dieser Studie sehr gut geklappt. Da haben wir wenigstens bei einem Patienten oder aus unserer Sicht sehr positive Ergebnisse gefunden, die dafür sprechen, dass das funktioniert hat. Ja, das ist so ein typisches Beispiel. Normalerweise machen wir aber mehr so Querschnittsstudien, wo wir also Personen ein- oder mehrfach sehen und dann kommen die zu uns ins Labor. Und dann dauert so eine Aufnahme zwischen 1 und 3 Stunden, je nachdem, was wir da gerade machen.
Okay. Und wer war dann im Schwimmbad?
Ja, im Schwimmbad. Das ist unser Spaßprojekt, sage ich ja immer zu. Manchmal muss man sich auch einfach mal so von Ideen treiben lassen. Und eine Studentin von mir, die inzwischen auch wissenschaftliche Mitarbeiterin ist, eine leidenschaftliche Schwimmerin. Und ich schwimme auch sehr gerne. Und dann haben wir halt so mal irgendwie ein bisschen überlegt, was man denn so machen kann und kam dann auf die verrückte Idee, EEG beim Schwimmen zu messen. Hat noch keiner geschafft weltweit. Und da wir hier an der Uni Oldenburg auch sehr guten Zugang zu dem Unibad haben, das konnten wir dann buchen, komplett für uns, haben wir gesagt, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Haben dabei auch ein EEG-System verloren, leider. Denn natürlich, solche Technologie verträgt sich nicht gut mit Wasser. Da war die große Herausforderung, das ganze System so wasserdicht zu bekommen, dass es immer noch tragbar ist. Wir haben das also mit verschiedenen Kappen und Klebstoffen und so weiter gemacht. Hatten dann irgendwann eine Lösung, die funktioniert hat und konnten dann von 9 oder 10 Personen EEG beim Kraulschwimmen aufnehmen, während die Probanden eine bestimmte Aufgabe gemacht haben. Und dann ist die Herausforderung, genau wie Insa gesagt hat, natürlich in diesem Heuhaufen von Daten, die sehr viele Artefakte, also Störsignale beinhalten, im Prinzip die einzelnen Nadeln zu finden, die Goldnuggets, die bestimmte Hirnaktivitätsmuster reflektieren. Und da waren wir jetzt so erfolgreich, dass wir auf jeden Fall damit weitermachen wollen. Aber es hat noch lange nicht jetzt bei jeder Person geklappt.
Aber vielleicht ist das auch jetzt mein Laienmoment, wo ich quasi mit meinem absoluten Nichtwissen in diesem Bereich glänze. Aber ich stelle mir das total spannend vor, Hirnaktivitäten zu messen, die man zuvor in dieser Situation so nicht messen konnte. Also in meiner Vorstellung kann das bedeuten, dass man Erkenntnisse sammeln kann, dass wir quasi während des Schwimmens beispielsweise Hirnaktivitäten messen, die so noch nie da waren und Erkenntnisse quasi über den Menschen in dieser speziellen Situation mitbringen.
Ja, oder? Ja. Wobei das Schwimmen selber gar nicht so interessant ist, außer für die Schwimmer und vielleicht noch die Trainer. Aber das fundamentale Problem dahinter ist eigentlich die Beziehung zwischen Motorik und Verhalten und Kognition. Und in der Regel wissen wir, das, was wir wissen, zum Beispiel über die Wahrnehmung, basiert vor allem auf Experimenten, wo Personen still sitzen oder still liegen und dann bestimmte Stimuli bearbeiten, visuelle Reize, akustische Reize, taktile Reize und so weiter. Dann ist es aber natürlich so, dass Wahrnehmung nicht isoliert von bestimmten Situationen, wir nennen das Kontext, passiert. Also alles, was wir tun, ja, es hat natürlich in einem Kontext einen Sinn, oder das meiste zumindest, ja, hoffen wir mal. Und so ist es eigentlich auch mit der Wahrnehmung. Also die Wahrnehmung ist sehr stark, wird dann top-down gesteuert. Nicht einfach so, dass unsere Augen und unsere Ohren irgendwas machen und das ans Gehirn weiterleiten, sondern das Gehirn selber hat von oben runter zu den Sinnesorganen einen sehr starken Einfluss darauf, was selektiert, was ausgewählt wird, welche Reize ausgewählt werden. Und das hängt nun wiederum davon ab, was gerade notwendig ist, also welche Handlungen sie gerade begehen. Also wir nennen das Action Perception Cycles, also die Aktion, die Handlung, die wir gerade vorhaben, die wir planen, die gerade notwendig ist, die hat einen sehr starken Einfluss darauf, wie wir unsere Umwelt wahrnehmen. Und um das dann in einem Forschungskontext zu machen, da schaut man dann sehr schnell nach motorisch-kognitiven Interaktionen. Das heißt, was passiert etwa mit der auditorischen Aufmerksamkeit, während wir etwas tun? Zum Beispiel gehen, dann haben wir Slackline haben wir noch gemacht, Schwimmen haben wir jetzt gemacht. Und da sehen wir immer sogenannte Interferenzen, also Störungen in Doppelaufgaben. Also eine Aufgabe kann man sich vorstellen als motorische Aufgabe, von mir aus schwimmen oder auf der Slackline stehen oder auch gehen. Und die andere Aufgabe wäre dann unsere Primäraufgabe, zum Beispiel eine auditorische Aufmerksamkeitsaufgabe, einen bestimmten Ton aus einer Reihe anderer Töne zu zählen, wie häufig der auftritt etwa. Und dann sehen wir, dass die Leistung in der auditorischen Aufgabe, zumindest was die Verarbeitung vom Gehirn angeht, abhängig ist davon, was die Personen tun. So muss es eigentlich auch sein. Und das ist ein sehr spannendes Thema. Kann man am besten beschreiben als kognitiv-motorische Interferenz. Also sie haben einen Pool von Ressourcen, kognitiven Ressourcen. Und offensichtlich wird dieser Pool ein bisschen kleiner, wenn sie gerade eine Handlung durchführen, etwa schwimmen. Und das spricht sehr dafür, dass die Handlung selber auch kognitive Ressourcen beansprucht. Beim Schwimmen etwa müssen sie sich auf die Wände vorbereiten oder wenn sie nicht so geübt sind, dann ist die Bewegung nicht so automatisiert, dann müssen sie sich vielleicht mehr mit dem Atmen beschäftigen. Auf der Slackline wäre ich zum Beispiel nach einer halben Minute schon wieder unten, während halt die Experten dann den ganzen Tag auf so einer Slackline stehen können und so weiter. Also wir können dadurch so ein bisschen Zugang bekommen zu der kognitiven Anstrengung, die eine motorische Aufgabe erfordert. Und das ist so ein indirekter Zugang, der ist, finde ich, sehr spannend.
Ja, absolut. Frau Wolf, Sie hatten ja auch schon angesprochen, dass Sie mit einem Forschungsteam zusammen sind. Ich weiß gar nicht, wie das bei Ihnen aussieht. Und deshalb frage ich einmal, weil ich das hier aus Kiel von der Technischen Fakultät kenne, da gibt es ganz viele Zusammenschlüsse, wo sich Materialwissenschaften, Physik, Elektrotechnik und Co. zusammentun, um dann ein ganz großes Team zu bilden oder auch ein kleineres. Das ist eigentlich egal von der Menge der Anzahl, sondern eher von der Menge an Wissen, was quasi sich dort zusammenfindet, um interdisziplinär eben genau an solchen Sachen zu forschen, wie Sie es zum Beispiel. Also die forschen ganz viel mit dem medizinischen Bereich zusammen. Wie können wir uns das bei Ihnen vorstellen? Ist das bei Ihnen ähnlich oder sieht das ganz anders aus?
Im Grunde genau diese Richtung. Also wir bilden einmal Interdisziplinarität bereits im Team ab. Also wir sind in Summe 11 Personen aktuell. Und reicht eben von Psychologen, die mit im Team sind, Physiker, Informatiker, also Mathematiker haben wir auch dabei. Also sozusagen da schon die Spanne. Damit decken wir bei Weitem nicht komplett das Wissen ab, was man braucht für die benannten Herausforderungen alle. Und da gehen wir dann eben in entsprechende Kooperationen. Also gerade was jetzt Materialentwicklung angeht, arbeiten wir mit Kooperationspartnern dann extern zusammen, dass wir da auch genau an diese Schnittstelle gehen. Also das ist auch das, was mir persönlich am meisten Spaß bringt, eben da in ganz unterschiedliche Felder reinzuschauen sozusagen und von denen zu erfahren, okay, was ist denn möglich? Also jetzt beispielsweise für das Material ist für uns hochrelevant, dass diese Klebepflaster, die man sich aufklebt, eben möglichst weich sind, einen hohen Tragekomfort haben, hautverträglich sind und gleichzeitig soll dann die Leitfähigkeit hervorragend sein. Stefan Demner hatte die sehr, sehr kleine Signalamplitude angesprochen. Das alles muss zusammenkommen. In Richtung der Anwendung sind es dann eben andere Partner, also mit Klinikern dann auch. Wir hatten ein Projekt jetzt gerade abgeschlossen in dem Kontext Epilepsie und dann laufen die Studien bei den Klinikpartnern und dass wir dann eben da den technischen Support liefern, auch für die Verwendung und den Aufbau der Prototypsysteme und dann auch in den Austausch gehen und wieder den Part der Datenanalyse, Einsatz von Machine Learning Algorithmen übernehmen. Also das ist ein gutes Netzwerk aus Partnern, weil man nur so sozusagen an diesem komplexen Thema aus meiner Sicht auch arbeiten kann, dass man, und das muss man nicht in der eigenen Institution oder kann man auch gar nicht abbilden, sondern dass dann das Zusammenspiel eben dann mit externen Partnern ganz wichtig ist.
Ja, absolut. Haben Sie dann auch sowas wie zusammentreffen. Ich weiß, hier oben ist es so, wir gehen eine Runde rudern oder wir haben aber auch ein Wochenende, wo wir wirklich alle unterschiedlich aus den Fachbereichen Plakate, Präsentationen und Co. machen, damit wir uns alle abholen und die Kommunikation miteinander pflegen, weil das da in diesem großartigen interdisziplinären Zusammenschluss dann doch ab und zu mal eine Herausforderung ist, die Fachsprache der einzelnen Puzzleteile sozusagen zu verstehen. Herr Demner schmunzelt schon ein bisschen.
Genau, ja, die Herausforderung ist natürlich Post-Corona größer geworden, ganz klar. Dinge, die wir vorher an der Kaffeemaschine geklärt haben, spontan, die sind jetzt durch Homeoffice und andere Entwicklungen vielleicht ein bisschen schwieriger geworden. Da braucht es dann mehr Effort, mehr Anstrengung, um halt die Kommunikation aufrechtzuerhalten, in der Tat. Deswegen muss ich ein bisschen schmunzeln.
Okay, ich habe ganz viele Fragen, die ich aber gerne erst in unserem Anwendungszukunftsblock machen würde, also in 2 Wochen. Also mir spuken so Sachen wie, ist es irgendwann möglich, die Daten direkt schon im Handy auszuwerten? Sie müssen aber wissen, ich hatte vor 2 Tagen eine Keynote von dem Zukunftsforscher Deutschlands. So wurde er auf jeden Fall eingeführt. Und er hat ganz unfassbar verrückte Dinge aus China und Amerika erzählt und was auch immer, wo wir in 20, 30 Jahren sind. Deshalb dachte ich gerade, vielleicht ist es ja bald auch schon möglich, dass man das quasi hat, ihr mobiles EEG-Erfassungssystem, und dann kann ich einfach selber auf meinem Handy sehen, was es mir ausspuckt. Vielleicht ist es aber auch gar nicht zielführend in diesem Bereich. Also diese Frage nehmen wir mit in 2 Wochen. Und natürlich möchte ich mich, die Chance würde ich jetzt mal nutzen. Wir hatten jetzt so viele Gäste, die bereits einen Fraunhofer-Background mitgebracht haben. Und Frau Wolf, Sie haben das vorhin auch schon noch mal etwas genauer erläutert. Aber ich würde mir gerne die Zeit nehmen, in 2 Wochen mal kurz etwas länger zu gucken, was ist überhaupt der Unterschied? Also jetzt Fraunhofer, warum haben wir jetzt so viele schon hier zu Gast gehabt? Warum haben wir das aber noch nie genau uns angeguckt? Und das unterscheidet quasi das Fraunhofer-Institut von der Technischen Fakultät in Kiel. Ganz, ganz banal. So, ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich hier heute für diese Folge. Bei allen Fragen, die bei unseren ZuhörerInnen noch im Raum stehen, meldet euch gerne, schreibt über Social-Media-Kanäle, über Mails. Ich packe wie immer die Kontaktdaten von Frau Wolf und Herrn Demner in die Shownotes. Und ansonsten freue ich mich. Bis in 2 Wochen. Schöne Sommertage wünsche ich euch. Tschüss.